Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Click and Rush Episode 6. Ich bin @Uli Hebel auf X, auf Instagram, auf TikTok, auf Blue Sky, auf LinkedIn, auf ich weiß nicht.
Ja, du bist total die Social Media Queen. Mein Name ist @Joachim Hebel. Ich bin auch überall aktiv, wo Uli aktiv ist. Genau.
Wir müssten, glaube ich, mal in unserer Hörerschaft nachfragen, ob Interessen, sage ich schon, ob Ideen da sind für ein neues Intro. Vielleicht ist das eine Aufgabe für uns, für euch.
Ja, vielleicht. I don't know. Vielleicht auch nicht. Vielleicht finden die Leute das genau total spannend. Vielleicht sollten wir auch mal irgendwie so einen Trailer sprechen lassen, so wie von Oshikuru zum Beispiel bei Two and a Half Men, dass irgendwie so eine mysteriöse Stimme erstmal kommt, die erstmal sagt, so quasi, zwei Kommentatoren haben einen eigenen Podcast, oh Mann, war das dreist, und dann geht's irgendwie los, keine Ahnung, irgend sowas vielleicht.
Das Problem ist, wenn noch eine weitere Plattform dazu käme,
ja, mein Problem,
dann wäre das Intro schon länger als der Inhalt. Wobei, es gibt genügend Leute, die sagen, es ist sowieso kein Inhalt.
Egal, rede.
Auch nach der Länderspielpause wird dieser Podcast präsentiert von manscaped.com. Da sind wir sehr dankbar dafür. Und ich habe mir das jetzt gerade wieder gedacht. Ich muss nämlich demnächst wieder verreisen. Und früher hieß es immer, dass ich am Abend vorher oder im Idealfall schon 2 Abende vorher, damit ich es auf gar keinen Fall vergesse, meinen Rasierer auflade. Weil der Akku so mies ist, habe ich teilweise dann trotzdem auch das Kabel mitgenommen. Und das Gute ist es, bei Manscaped bin ich total entspannt, weil das Ding ist aufgeladen innerhalb von ein paar wenigen Sekunden. Ich nehme immer den Lawnmower 5.0 mit, falls noch irgendwelche Haare am Körper zu entfernen werden, aber man kann das auch fürs Gesicht. Dann habe ich immer für den Fall der Fälle, wenn es irgendwie nicht so aussieht, wie ich es mir das wünsche, immer was dabei. Den kann man wunderbar ins Handgepäck packen, muss man auch tatsächlich. Das geht mit dem Case, das dabei ist, perfekt. Und ich habe dann für alle Fälle immer was dabei und muss im Grunde eigentlich auch gar nicht das Aufladegerät mitnehmen, weil alles mit dabei ist. Es gibt sogar noch theoretisch den Handyman, also wirklich fürs Reisen. Das ist dann eine Option, ob ich mir das nochmal irgendwann anschaffe. Aber ich bin eigentlich ganz glücklich, so wie es ist. Das heißt, wenn ihr auch etwas braucht, um die Haare aus dem Gesicht oder in dem Fall vornehmlich aus dem Körper zu entfernen, dann würden wir euch das gerne raten. Und wenn ihr das macht, dann bekommt ihr wie immer 15% auf das gesamte Sortiment von Manscaped. Ihr könnt einfach auf manscaped.com gehen und euch dann aussuchen, was ihr entsprechend gerne haben wollt, ob ihr was fürs Haupthaar suchen sollt. Da gibt's diverse Produkte. Falls ihr was für das Trimmen von Barthaaren haben wollt oder das komplette Entfernen, theoretisch kann man auch eins mit dem anderen machen, aber auch da gibt's ganz besondere Dinge. Es gibt dann für den Körper und sagen wir hier Strafraumregionen was. Für die Nase, also kleinere Dinge oder auch Ohren, solltet ihr da schon Haare haben oder immer schon haben. Ihr sucht euch aus und wie gesagt, ein kleines bisschen von dem, was ihr da ausgibt, gibt euch zwar die Ware, die ihr bekommt dafür, natürlich was Gutes hoffentlich. Wenn nicht, schickt es zurück. 30 Tage könnt ihr das machen und kriegt euer Geld zu 100% zurück. Plus, es landet ein wenig von eurer Unterstützung bei uns. Und das ist der Grund, warum wir diesen Deal mit Manscaped gemacht haben.
Genau so ist es. Wie gesagt, also Strafraumregion ist sehr, sehr wichtig, wie jeder von euch weiß. Sonst werdet ihr wahrscheinlich des Feldes verwiesen an der einen oder anderen Stelle. Und natürlich auch, ich sage das immer wieder, Nase. Ganz, ganz wichtig. Absolut unterschätzt. Jedes Mal, wenn ich jemanden mit einer Nase, mit einem Nasenhaar rausstehen sehe, dann bin ich kurz davor, demjenigen einfach den Link hinzuhalten. Aber ihr werdet das wahrscheinlich schon getan haben, die Entfernung des Nasenhaares.
Ein bisschen was ist schon während der Länderspielpause passiert. Vor allen Dingen zwei große Personalien, zwei mit Tottenham Bezug zumindest. Die werden wir logischerweise noch abhandeln, bevor es dann auch schon übergeht in ein paar aktuellere sportliche Themen. Als allererstes, das ist bekannt gegeben worden, Anfang September schon in der Vereinsmitteilung. Zunächst einmal hieß es, dass Daniel Levy zurückgetreten sei bei Tottenham Hotspur. In Wahrheit ist es aber so, dass er als Vorsitzender quasi abgesetzt worden ist. Das weiß man von Peter Cherington, der wiederum von der Familie Lewis eingesetzt worden ist, ernannt worden ist. Der wird die neue Rolle des geschäftsführenden Vorsitzenden übernehmen. Heißt, im Grunde genommen würde ich mal sagen, komplett neue Ära bei Tottenham, aber wir gehen es immer der Reihe nach durch. Was hast du als allererstes gedacht, als du es gelesen hast? Hat sich's für dich irgendwie schon angedeutet?
Also nicht wirklich, sondern ich habe echt gedacht, also man denkt ja immer, Daniel Levy ist einfach God given dort und Tottenham gehört zu ihm und er gehört zu Tottenham, aber in dem Moment, als das dann geschehen ist, habe ich dann schon auch glaube ich, nochmal alles Revue passieren lassen, was in den letzten Jahren so war mit den ganzen Fans, die im Endeffekt immer wieder geschimpft haben darüber, die auch wirklich, ja, das haben wir ja auch immer wieder gesehen, die sehr, sehr deutlich waren, was das betrifft und die, ja, auch dann diese, ja, wie sagt man, immer wieder mit Bannern und mit allen möglichen Protestaktionen, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Man hat ja schon gemerkt, dass einfach die Leute nicht sehr begeistert waren von ihm. Natürlich auch dieses ständige Hadern mit dem Geld. Ich glaube, auch da habe ich jetzt diesen Sommer gesehen, das war schon nicht mehr Daniel Levy, finde ich, sondern es war schon wirklich mehr Ausgaben und es war progressiver, als unter Daniel Levy das der Fall gewesen wäre. Gibt ja wirklich diesen Witz, so quasi alle machen ihre Transfers und dann erst kommt Daniel Levy so quasi und dann wird auch kein Geld ausgegeben. So war immer der Scherz in den letzten Jahren, wahrscheinlich letzte Saison ja sogar verhältnismäßig viel ausgegeben. Aber dann habe ich mir schon gedacht, als ich es dann gelesen habe, macht Sinn, aber irgendwie, glaube ich, müsste es eher für mich eine schleichende Ermüdung gewesen sein zwischen Tottenham und den Fans und auch dem Verein, weil diese eine Sache, die er falsch gemacht haben soll, die habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, sondern ich glaube, es war eher dann so eine kumulierte Geschichte von irgendwie fühlt sich's nicht mehr so richtig an, irgendwie haben wir uns beide ein bisschen abgewetzt voneinander und dann, glaube ich, wurde sich einfach getrennt. So hat es sich für mich angefühlt.
Ja, glaube ich auch. Also für mich kam es dann schon überraschend, auch der Zeitpunkt vor allen Dingen sehr überraschend. 4. September ist dann letztlich der letzte Arbeitstag gewesen nach 24 Jahren Amtszeit bei Daniel Levy. Ich hatte vorher nichts vernommen. Es gab ja, also Familie Lewis hat im Sommer, ich glaube im August noch, da macht es da wiederum Sinn, aber hat wohl jemand eine Unternehmensberatung beauftragt, sämtliche Unternehmensströme mal zu untersuchen. Und was man aus dem Umfeld gehört hat, waren sie es leid, nicht zu gewinnen. Also sie wollten schon ganz gerne mehr haben. Und wahrscheinlich hat das dann dazu geführt, in der Konsequenz, dass man gesagt hat, man übernimmt jetzt oder unternimmt jetzt diesen Machtwechsel. Und dann ist es wiederum sinnvoll, das Ganze zu beenden, wenn man dann zu gewissen Überzeugungen kommt. Aber der Zeitpunkt während der Saison ist erstaunlich. Erinnert euch vielleicht vor, eigentlich letztes Jahr, als Johan Lange erst zu spät kam, vor zwei Jahren, müsste es gewesen sein, dass Johan Lange auch erst zu spät kam. Da haben sie auch sehr, sehr spät alles neu besetzt, nicht alles, aber vieles im sportlichen Sektor neu besetzt. Wenn man sich jetzt das Ganze anschaut mit neuen CEO, mit neuem Trainer logischerweise auch, mit neuen starken Leuten bei Tottenham, dann ist das irgendwie eigentlich fast schon logisch. Und du hast ja schon mal ganz kurz angedeutet, ich will es auch gar nicht zu sehr vertiefen, weil wir alle davon dann unterm Strich zu wenig wissen. Also das ist jetzt in dem Fall auch so, das sagen wir ja gerne und immer wieder. Was wir hier machen, ist von außen in eine Bubble reinblicken, zu der wir beschränkt und manchmal auch gar keinen Zugriff haben. Logisch, wir lesen, sprechen vielleicht mehr als andere Leute, Tottenham-Fans, die sicherlich dran sein werden. Die werden auch mehr lesen, werden sich deshalb auch ihre eigene Meinung bilden. Aber das Ganze geht ja immer aus von dem, was wir halt durchgestochen bekommen. Und das hat auch manchmal gewisse Interessen. Deswegen ist es gerade, finde ich, in dem Prozess nicht ganz so simpel zu sagen, ob das richtig oder falsch ist oder wie auch immer. Aber was ich schon finde ist, also die letzten Jahre war, also eigentlich nach Mourinho oder ab Mourinho, finde ich, ist Daniel Levy immer so bisschen der Sündenbock für alles gewesen, was bei Tottenham nicht funktioniert hat. Und ich check's. Also es ist nicht so, dass ich nicht nachvollziehen kann, welche Vorwürfe man ihm macht. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, festhalten, und den Strich kann man ja jetzt schon ein erstes Mal ziehen, vielleicht noch nicht doppelt, aber nach 24 Jahren Daniel Levy bleibt unter dem Strich übrig. Ein super gesunder Club, ein sehr viel bekannterer Club, ein sehr viel reicherer Club, als er ihn übernommen hatte. Ein Stadion, das weiterhin, und das ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber State of the Art ist, weltweit, das viel, viel Geld einspielt über diverse Veranstaltungen. Und es geht in Daniel Levy ein Typ, der wahrscheinlich ein Character ist in der Premier League. Weil wenn ich dich jetzt frage, an was denkst du als erstes bei Daniel Levy, dann kommt dir wahrscheinlich sofort in den Sinn, knallharter Verhandler und Pfennigfuchser oder irgendwie sowas. Und daher finde ich, ist es schon, also man wusste, wer Daniel Levy ist. Man hat ihn unbedingt in einer Zeit, in der alle nach Identifikationsfiguren schreien, man hat ihn unbedingt mit Tottenham in eine Linie geschoben, weil man konnte sich mit ihm vielleicht nicht identifizieren, aber zumindest war er eine Identifikationsfigur. Und das darf man, finde ich, auch nicht vergessen dann.
Ja, also sehe ich genauso. Auf jeden Fall jemand, der diesen Verein geprägt hat. Da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Es gibt doch bei Stromberg diesen schönen Begriff Kreissparkassenarsch. Das ist der wirkt halt schon so, als wäre er, ja, wie sagst du, Knauserer und jetzt einfach so ein typischer, der sehr genau nimmt und das ist, ich bin jetzt nie mit ihm warm geworden. Allein schon die Gesichtszüge, die ja auch schon wirklich, glaube ich, legendär sind, also die ja quasi nicht vorhanden sind. Aber trotzdem natürlich kann man jetzt nicht von der Hand weisen, dass er ein herausragender Trainer ist. Verantwortlicher ist eines Vereins. Da sieht ihr mal, ich musste heute um 9 Uhr aufstehen und das ist für mich eine katastrophale Zeit. Da seht ihr mal, was das in meinem Kopf macht, nämlich nichts Gutes. Aber ja, er ist ein herausragender Verantwortlicher eines Vereins gewesen, hat den groß gemacht, egal wie, wann, wo. Vielleicht wären manche Entwicklungen, weil die Premier League ja auch gewachsen ist, sowieso oder so vonstatten gegangen, aber trotzdem, also da liegt jeder Cent genau da, wo er hingehört. Und er hat sie vermehrt und nicht gemindert, die Werte bei Tottenham. Deswegen herausragend, was er da gemacht hat. Und trotzdem natürlich ist es im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, jetzt kein Fanliebling gewesen.
Nee, nicht mehr. Ich glaube, zu keinem Zeitpunkt würde ich nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, das ist ausgefadet und das geht jetzt schon irgendwie 10 Jahre lang, weil er war ja schon mal so der Sportfunktionär überhaupt, weil er eben wie kaum ein anderer, glaube ich, wirtschaftliches Talent bewiesen hat und wahrscheinlich aber auch nur wirtschaftliche Sichtweisen. Funktionslosigkeit, um es mal unter einem großen Begriff, das ist natürlich total unzulässig, das eigentlich so zu verkürzen, aber die Ambitionslosigkeit, die es mitunter schien, das muss ja noch nicht mal so richtig sein, ist wahrscheinlich das, was man letztlich ihm am ersten vorwerfen kann. Dahinter steckt vermutlich, dass er halt immer mit einer schlanken Mark arbeiten wollte und nicht gewinnen wollte. Ja, aber anyway, ich finde, und das muss man dann unterm Strich nochmal sagen, 24 Jahre, also immer in der Premier League, das heißt es ja einfach nur, und schon ewig für die Familie Lewis. Das muss man ihm erstmal nachmachen. Ich glaube, wenn etwas Gras über die Sache hat wachsen können, dann werden auch Tottenham-Fans begreifen, was der Großartiges geleistet hat. Wie immer gibt's dann natürlich Klammer auf, Klammer zu. Das ist auch völlig in Ordnung, dass das so ist. Vielleicht ist auch der Zeitpunkt dann richtig. Der ist immer noch erst nur 63. Das hat mich ein bisschen gewundert. Und die Frage war ja dann, bedeutet das auch zeitgleich, dass Tottenham verkauft werden soll? Das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Es soll so sein, dass die Besitzerfamilie denkt, dass sie jetzt in die neue Ära gehen können und anfangen zu gewinnen. Und das kann dann sein, dass das ein weiteres Aufhübschen ist vor dem Verkauf. Das ist jetzt nur meine Mutmaßung. Bedeutet, nee, wieso sollten wir verkaufen? Es ist doch eigentlich alles wunderbar. Der Verein ist in der Moderne angekommen. Da gibt es, glaube ich, inklusive Trainingskomplex und vor allen Dingen Stadion keine größeren Fragezeichen. Dafür ist Daniel Levy mit verantwortlich. Und jetzt geht's auch sportlich, wie ich finde, also zumindest so weit. Es geht ja, wir nehmen jetzt parallel schon auf, da die Champions League läuft, am Dienstagabend, weil wir früher nicht dazugekommen sind. Die werden in den nächsten Stunden in die Champions League einsteigen. Gut, das war jetzt nicht unbedingt auf einem Erfolg basierend in der Liga, aber anyway, sie sind wieder in der Champions League und das heißt mit Thomas Frank, glaube ich, und dann eben den diversen neuen Leuten jetzt, der genannte schon mal, von dem ich nicht viel weiß, ehrlicherweise, und dann natürlich vor allen Dingen der neue CEO, Vinay Venkatesham, Johann Lange, der viel Macht bekommen hat. Schauen wir es uns an, würde ich sagen.
Jawohl, Tottenham steht übrigens nichts im Verkauf,
habe ich gesagt. Ja, genau, habe ich gerade gemeint, es ist nicht, also man, genau, ja.
Next topic.
So, nächster Personalwechsel, der sich dann schon sehr viel eher angedeutet hat, aber trotzdem dann auch wiederum per Zeitpunkt und vor allen Dingen auch mit Nachfolgepersonalie dann doch irgendwie überraschend war. Nottingham Forest hat den ersten Trainerwechsel geliefert der Saison und hat nicht Chris Wilder verpflichtet. Der ist zum, ich glaube, 3. Mai jetzt inzwischen zu Sheffield United zurückgekehrt. War auch eine rühmliche Episode. Nun ist Pedro Santo nicht mehr da und dafür ist jetzt der neue Mann Ange Postecoglou. Wir haben schon mal ganz kurz darüber geredet, letzte Saison und dann aber auch schon in dieser Saison, als ich Nuno das erste Mal geäußert hatte. Das haben wir relativ zügig so festgestellt. Das müsste sich darauf belaufen, dass das nicht mehr zu kitten war wahrscheinlich mit ihm und Marinakis. Und das deshalb, ne, ist wahrscheinlich logisch.
Ja, wir haben es schon mal gesagt, ich habe es da auch schon gesagt, Marinakis hat sich so weit in die Ecke gedrängt mit dieser Aktion und auch mit den, was er durchgedrungen ist, dass die beiden kein gutes Verhältnis mehr hatten. Nuno Espirito Santo, der ja dann auch noch auf einer Pressekonferenz vor kurzem gesagt hat, wir haben kein gutes Verhältnis mehr. Diese beiden Geschichten zusammen, also man hat es gesehen, plus Nuno hat es nochmal bestätigt, hätte jetzt auf der Pressekonferenz wahrscheinlich gesagt, nee, das ist mittlerweile wieder alles in Ordnung, dann wäre es auch nochmal eine andere Geschichte. So hatte Marinakis eigentlich keine andere Wahl mehr, weil, das ist das, was wir schon gesagt haben, was ich auch im Spiel gesagt habe, du kannst dann nicht mehr, also du kannst ihn einfach nicht behalten, ohne dann nicht im Endeffekt selbst schwach zu wirken, weil er dann Trainer gewonnen hat, so quasi, die Überhand gewinnt, plus ein so impulsiver, aber auch stolzer Mensch wie Marinakis, das war mir klar, dass das nicht gut gehen würde. Dass der einfach drüber hinwegschaut und sagt, naja, hat er mir jemand eine gewischt, ist ja wurscht. Das war mir klar, dass das nicht passieren wird. Deswegen, ja, hat sich's eigentlich ja angebahnt, haben wir ja gesagt. Und das erste Spiel, ich hab's da ja auch schon im Spiel gesagt, dass die Spieler schon in der Woche davor meinten, es ist eigentlich wenig verändert worden, Trainingseinheiten waren ein bisschen höher, was die Intensität betrifft, und dann hieß es auch noch, dass er halt gesagt haben soll, alle Spieler haben jetzt wieder eine Chance, wenn ihr zurückblickt auf das, was ja zuletzt los war, die haben die wenigsten eingesetzten Spieler in der letzten Saison gehabt, das heißt, er hat eine kleine Rotation gehabt, er hat eigentlich immer den gleichen vertraut, das ist jetzt weg, ja, sondern es wird einfach wieder neu dort gemischt. Die erste Aufstellung war nur auf einer Position verändert und da auch nur, weil er musste, weil Ole Einer nicht konnte, aber ansonsten dieselbe Formation. Nur ich war trotzdem sehr, sehr enttäuscht, um dann gleich darauf einzugehen. Ich war insgesamt sehr, sehr enttäuscht vom Spiel. Ich weiß nicht, ob du was mitbekommen hast, aber es war nicht der Nuno Low Block, es war aber auch nicht Ange Ball, es war gar nichts. Also es war weder das eine noch das andere, es war einfach nur so irgendwo im Halbraum stehen und hoffen. Arsenal ist, das haben wir auch schon 10.000 Mal gesagt, immer dann schlecht, wenn sie nicht ins Tempo kommen. Wenn sie ins Tempo kommen, dann sind sie mittlerweile, Eberechi Eze, mit Madueke leckt mich einer am Popo, der war unglaublich, ein kompletter Unterschiedsspieler. Das ist ein unglaublicher Fußballer, das hat man da wieder mal gesehen. Und du darfst solche Spieler einfach nicht ins Tempo kommen lassen, das haben sie aber gelassen. Und dann ist es einfach im Endeffekt, dann ist es ein einfaches für Arsenal, da durchzumarschieren. Das, glaube ich, muss sich ändern. Und das muss ich sagen, da habe ich ein wenig Sorge, dass das mit Ange besser wird, ehrlich gesagt.
Ja, also was man positiv feststellen kann, ist nach Jahren Orientierungslosigkeit, wo wir nicht genau wussten, gibt es jetzt jemanden, der ziemlich klar vermitteln wird, was er gerne möchte. Ich habe auch das Gefühl, dass Ange inzwischen fast ausschließlich negativ wahrgenommen wird. Das ist auch wieder nicht okay aus meiner Sicht, sondern er hat ja schon auch ordentlich gearbeitet bei Bei Tottenham ist es jetzt aber nicht unbedingt der, auf den ich als allererstes gekommen wäre, muss ich sagen. Wir wissen natürlich auch nicht, was da potenziell für Kandidaten mit gewesen sind. Aber, also, ein Wort noch zu Nuno. Das ist natürlich Wahnsinn, weil also es gibt natürlich jetzt schon wieder Gerüchte, dass der zu West Ham zum Beispiel gehen soll und so weiter. Der geht auf einem Hoch. Ich glaube, der geht mit erhobenem Haupt, weil jeder eins und eins zusammenzählen konnte, so wie er das damals gelöst hat nach dem Platzsturm, cool geblieben und danach sich sein Fenster genommen, um zu sagen, was ist. Der kam aus der ganzen Nummer unglaublich gut raus. So, und Ainge kommt nicht mit dem allergrößten Zutrauen, glaube ich, rein. Alles in allem glaube ich aber auch nicht, also irgendwie so hundertprozentig glaube ich auch nicht dran. Es ist, der wird ja wahrscheinlich Ainge spielen. Also in dem Fall ist es ja so, dass man nicht sagen muss, vorsichtig sein und mal schauen, was passieren wird und so weiter, sondern mit einiger Sicherheit wird der machen, was er immer gemacht hat. Und ob das dann 100% funktioniert, weiß ich nicht. Ich glaube sogar im Gegenteil, das wird jetzt hopp oder top und damit nehmen sie sich eine der größten Stärken, die sie hatten, nämlich das Ausgewogene, das Unriskante und so. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass das nicht unbedingt funktionieren wird.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich glaube auch, dass das nicht funktionieren wird. Was war die Stärke? Also nochmal, fangen wir vorne an. Alle Engländer haben gefordert, Nottingham muss sich neu erfinden. Sie werden jetzt, gerade europäisch, werden sie nicht mehr Underdog-Fußball spielen können. Sie werden nicht mehr nur kontern können, sondern sie werden mit Ball was draufpacken müssen. Das war schon die Anforderung vor der Entlassung. Das heißt, man hat es auch schon gesehen, dass Nuno Espirito Santo, und das ist der Punkt, das war für mich tatsächlich wirklich überraschend und das hätte ich so nicht gedacht, haben wir in den ersten Spielen gesehen, ja, die Gegner waren jetzt auch nicht irgendwie Granate, aber man hat in den ersten Spielen gesehen, dass die Ballbesitzwerte komplett nach oben gegangen sind, die Pressing-Aktionen, sie haben mit die meisten Pressing-Aktionen und so weiter und so fort, also sie haben höher gepresst, sie haben mehr Ballbesitz gehabt, das war ja komplett untypisch Nuno Espirito Santo, das heißt, er hat seine Veränderung im Kopf schon eigentlich vorgenommen gehabt, mehr in die Richtung von dem, was erwartet worden ist und mit der und natürlich auch logischerweise, was die Liga von ihnen verlangen wird und was Europa von ihnen verlangen wird. Das heißt, eigentlich ist es schon passiert. Und trotzdem hast du dann gesagt, okay, reicht nicht. Warum? Weil die menschliche Komponente das Problem war. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, wir haben ja erklärt, warum. Das heißt, du hast eigentlich im Endeffekt jetzt trotzdem den kompletten Gegenentwurf, weil du jetzt jemanden hast, der einfach nur versucht mit Ball. Ich verstehe das, dass du dich weiterentwickeln willst und so weiter und so fort und dass Leute das von dir erwarten, ist schon auch klar. Nur du bist mit gegen den Ball und du bist mit Konterfußball, in Anführungszeichen Underdog-Fußball, nach Europa. Das erste Mal seit 30 Jahren. Das erste Mal aus den Niederungen der zweiten Liga irgendwo hoch wieder zurück nach Europa. Das hast du nicht mit Ballbesitzfußball geschafft, sondern mit Konterfußball. Und jetzt machst du eigentlich genau das Gegenteil. Du sagst, okay, wir wollen jetzt mit Ainge Postecoglou, der wird sich nicht hinten reinstellen, das hat er noch nie getan, wirst du versuchen, Ainge Ball zu spielen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Man hat es gesehen, dass es nicht funktioniert. B, du hast die Spieler gar nicht dafür. Sondern du hast es ja auf Nuno Espirito Santo. Die ganze Transferphase ist auf Nuno Ball im Endeffekt ausgerichtet gewesen. Ja, zugegeben, in der Offensive wurden jetzt schon ein paar Spieler mehr geholt. Andere Spielertypen auch. Aber trotzdem ist es im Endeffekt noch immer Nuno Ball. Und das ist dann schon für mich die Frage, ob das klappt. Ist es jetzt eine Art Weiterentwicklung oder ist es einfach DNA-Verlust? Das ist die ganz große Frage, die ich habe. Und der Vergleich, der mir eingefallen ist, es ist so ein wenig Union Berlin. Du gewinnst mit Underdog-Fußball und dann, wenn du gewonnen hast und dir etwas erarbeitet hast, dann willst du so schnell den nächsten Schritt gehen und gehst eigentlich von deiner DNA komplett weg und sagst, jetzt müssen wir was ganz anderes machen. Und ich glaube, dass... Also es kann sein, dass Nottingham wenn Ainge nicht funktioniert, dann funktioniert es mit Pauken und Trompeten nicht. Und dann können die ein richtiges Problem bekommen.
Ja, genau. Das Ding ist ja das, also wir wissen ja, und deswegen ist es die einzige Option. Ainge Ball ist das Einzige, was Ainge Postecoglou kann. Die Zwischenversion, diese Pseudo-Sicherheitsvariante, die er zwischenzeitlich hat spielen lassen, da war es ja am allerschlimmsten. Das heißt, darauf muss es jetzt hinauslaufen. Da müssen wir ihm die Zeit dafür geben. Da sind ein paar Spieler drin, denen man das natürlich gut zutraut. Ein paar, von denen ich überhaupt nicht denke, dass das funktioniert. Er mag ja keine Statiker. Da sind, glaube ich, ein paar auch drin, die das gut können. Er mag die Läufer. Anderson, Morgan Gibbs-White, das müsste schon alles passen. Das hätte man wahrscheinlich auch gerne mit Ilanga irgendwie gesehen, wie das aussähe. Anyway, irgendetwas sagt mir auch, dass auch das ist überhaupt gar kein Argument, das man so richtig ins Feld führen darf, aber wenig Zeit gehabt nach dem Spurs aus, um mal über Dinge zu reflektieren, nachzudenken. Ich glaube nämlich auch, dass da hinter dem Aus unterm Strich steckt, ja, Asis, das habe ich auch gar nicht verdient, wozu man ja auch kommen kann als Conclusio. Aber irgendwie das gemischt mit dem Besitzer, mit der eigentlichen Ausrichtung in Richtung Nuno, mit den Erfolgen, die es im Vorjahr gab, die sicherlich auch die Erwartungshaltung enorm nach oben getrieben haben, mit, wie du gesagt hast, Doppelbelastung. Irgendwie glaube ich, dass die einfach nur ein, zwei Plätze auch leistungsmäßig fallen werden. Das ist einfach nur so das Gefühl.
Also das ist jetzt sehr, sehr hart, aber ich habe mehr Angst, wenn ich ehrlich bin. Weil wenn das war natürlich jetzt, die hat jetzt nicht viel Zeit gehabt, die Länderspielspieler, auch geiles Wort, die Spieler, die bei der Nationalmannschaft waren, die kamen spät zurück, bla 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 bla. Er hat natürlich keine Zeit gehabt, irgendwas zu implementieren. Ich kann mir auch eine Welt vorstellen, in der Nottingham, also es ist nicht God given, dass du ab jetzt Premier League gefestigt bist. So gut ist der Kader auch wieder noch nicht. Deswegen, ich glaube das nicht, weil es werden sich ein paar Dümmere finden, aber es kann auch sein, dass du, wenn du Pech hast, irgendwo
ja, zwei Stunden am Ende. Das auf jeden Fall.
Es ist nicht klar, dass du es nicht tust.
Das
mit Nuno Espirito Santo, und das ist der nächste Punkt, da wäre ich mir fast sicher gewesen, dass es irgendwie so wir haben ja schon gehabt, Rang 9, irgendwo so in die Gegend rum, aber auch da ist es nichts geschenkt, und vor allem, ich hätte auch ganz gern gesehen, wie Nuno Espirito Santo es gegen Arsenal gemacht hätte, weil ich glaube, die Gunners hätten sich gegen Nuno Ball enorm schwer getan, und ja, so war genau, das ein leichtes.
Mann gegen Mann ist natürlich eigentlich für Arsenal dankbar.
Die sind so oft eins gegen eins gestanden, wie du sagst, und so oft ins Tempo gekommen. Madueke hat ausgesehen wie 70 Milliarden, weil der einfach also ich habe selten jemanden gesehen, der so oft eins gegen eins Duelle bekommen hat und dann auch noch gewonnen hat. Und das darf nicht passieren. Und da war mir klar, okay, das geht in die Hose.
Das große Glück ist bei Nottingham, dass es halt ein paar Spieler gibt, die einfach zu gut sind, und zwei, drei, die halt super, super, super reinpassen, sodass es einigermaßen funktionieren wird. Es wird, glaube ich, himmelhoch jauchzende Leistungen geben, und es wird das komplette Gegenteil geben. Ich würde tippen, dass die Mentalität der Schlüsselspieler ein bisschen besser ist als bei Tottenham. Das müsste zugunsten von Ange sein. Ich bin auch ein bisschen gespannt, welche Version von Ange wir erleben, weil ich kann mich schon fast gar nicht mehr daran erinnern, aber der war ja im ersten Jahr wirklich super mitreißend, weil er sehr positiv war. Und danach habe ich ihn eigentlich nur noch ständig als grummelnden Meckerer in Erinnerung gehabt. Und auch das wird, glaube ich, nicht ganz unentscheidend sein, wie das Ganze aussieht. Es wird Zeit brauchen. Auch da werden sie natürlich schon wichtige Punkte verlieren. Arsenal ist jetzt nicht dankbar für ihn, so einzusteigen. Das ist wahrscheinlich dann so, wie er es angeht, einfach nicht das Matchup, das sie brauchen. Ich fürchte, dass er so, wie er es angeht, es ist ja immer so angelegt, entweder du gewinnst hoch oder du verlierst hoch. Irgendwas dazwischen gibt es ja eigentlich quasi nicht. Und ja, ich sehe das schon auch wie du, dass da vielleicht so ein Verfall dann. Und dann wird es ja wieder lustig. Was passiert denn dann mit Gibbs White und Anderson, der jetzt zweimal für England gespielt hat und richtig gut gespielt hat zum Beispiel? Was passiert denn dann mit Murillo zum Beispiel? Kann so jemand wie Jair einfach problemlos dann das übernehmen? Haben sie da quasi schon die Antwort innerhalb des Kaders? Ich habe das Gefühl gehabt, dass Elanga wichtiger ist für Nottingham, als man das so gedacht hat. Chris Wood unter Ange Postecoglou, das sehe ich auch noch nicht so hundertprozentig, weil er natürlich die Intensität so gar nicht gehen kann oder auch nicht sollte übrigens. Also irgendwie nicht der hundertprozentig beste Fit, finde ich.
Nö, also ich finde, das ist, wenn ich ehrlich bin, ich finde, das ist gar kein Fit. Ich verstehe, also auf den ersten Blick verstehe ich, weg von dem hin zu dem, weil wir haben jetzt das und das gemacht, jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen. Ich glaube aber, dass Ange im Vergleich zu Nuno, das sind zwei Schritte zu viel, glaube ich. Eine Zwischenlösung wäre besser gewesen. Irgendwann langfristig dahin. Ich glaube, dass das nicht so gut funktionieren kann. Aber ja, ich bin gespannt. Ich lasse mich gerne auch...
Kurzes Wort noch zu Arsenal. Du hattest ja Also wenn man jetzt mal schaut, wie die Positionen rotieren, wie dynamisch die auf dem ganzen Feld sich bewegen. Ich habe geschimpft am ersten Spieltag, zu Recht auch. Das war eine der schwächsten Leistungen einzeln wie generell, die ich gesehen habe. Wenn das so aussieht, Prost, nicht schlecht.
Ja, also ich habe es auch gesagt, ich habe es während des Spiels auch gesagt, wenn das jetzt das Arsenal ist, das wir bekommen die ganze Saison über, dann Prost Mahlzeit, weil dann ist es wirklich überragend und das ist wirklich herausragend. Aber wenn das jetzt Nottingham geschuldet war, dann ja, hat sich ja nichts verändert. Aber es ist schon, also du hast jetzt zwei Kreative mit Eze und mit gerade Madueke, von dem ich, da müssen wir, glaube ich, auch Abbitte leisten, weil ich habe jetzt auch die Werte schon gesehen von ihm, die sind ja, er hat fast quasi alles, was er bei Chelsea hatte, verdoppelt. Das ist jemand, der auf jeden Fall das kann. Ich habe damals ja, ich weiß gar nicht, ob ich ihn zitieren darf, aber es ist jetzt auch kein schlimmes Zitat, deswegen, ich habe damals mal mit Peter Hyballa über ihn gesprochen, den habe ich einmal gefragt, so aus einer Zeit aus Holland, der dort der Experte war und auch Trainer war zu der Zeit, also quasi gegen ihn angetreten ist. Den habe ich mal gefragt, was er von ihm hält. Er hat mir einfach nur geantwortet, Monster. Wenn der alles rausholt aus sich, Monster. Dann kannst du den nicht aufhalten. Das sehen wir jetzt. Dass der Typ ein paar Flausen im Kopf hatte bei Chelsea, brauchen wir nicht reden. Nur auch das ist, was man gehört hat. Declan Rice hat es mal gesagt, dass man von Tag 1 an gesehen hat, wie ernst er es meint, wie ernst er es nimmt und dass es was werden kann. Das war einfach herausragend. Selbiges gilt übrigens für Zubimendi. Auch der war brutal. Zwei Tore gemacht, glaube ich, hat er noch nie in seiner Karriere. Und dann auch noch auf die Art und Weise. Das war mir aber klar, ehrlich gesagt, weil das ist einfach ein Fußballer. Ich habe letztens mit einem Kumpel geschrieben, so quasi, der hat mir geschrieben, während des Spiels, glaube ich, dir noch gar nicht erzählt, Uli, so quasi, den Namen habe ich noch nie gehört, der kostet 70 Millionen Euro. Sag ich, ja, du kannst den Namen auch nicht gehört haben, weil über den ja eigentlich keiner spricht. Weil es ist ja keiner, der irgendwie glitzert und glänzt und sonst irgendetwas, aber du wirst von diesem Spieler keinen Fehler sehen. Dann hat er gefragt, so ein bisschen wie Toni Kroos, Fragezeichen, sag ich, ja, von der Idee her, nur ein bisschen natürlich bei weitem tiefer, aber die Idee ist, es ist einfach ein kompletter Fußballer, der ist so intelligent, du wirst von dem keinen Scheiß sehen, und das ist einfach sehr, sehr beeindruckend, dazu diese Genauigkeit, ist einfach ein herausragender Fußballer und es ist jemand, wie gesagt, der eigentlich normalerweise nicht auffällt, zwei Tore sind die absolute Ausnahme, aber das werden wir wahrscheinlich, liebe Arsenal-Fans, das werdet ihr wahrscheinlich...
Nee, glaube ich auch, das ist nicht die Aufgabe, für die er geholt worden ist. Es gibt logischerweise noch ein Team, über das wir viel zu sprechen haben. Vielleicht noch zwei, drei Sätze zu. Ich habe sehr viel gesehen am Samstag, weil ich ja quasi den gesamten Samstag kommentiert habe. Bournemouth, 3 Siege in Folge. Das hätte ich never ever gedacht. Semenyo ist mit 100%iger Sicherheit der formstärkste im Moment in der Premier League. Das ist crazy, wie der auftritt, sodass ganz vieles gar nicht ins Gewicht fällt. Alex Scott haben wir, glaube ich, letzte oder vor zwei Wochen schon mal kurz genannt. Wieder gut, jetzt auch getroffen, Brighton geschlagen. Sensation, Everton gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Also das ist echt stark, wie die sich verändert, verbessert haben. Da übrigens debütiert. Tottenham, muss ich sagen, fand ich relativ schwach zwar gegen West Ham, aber West Ham, also irgendwie habe ich gedacht, vielleicht wäre es auch gar nicht so schlecht, noch ein bisschen zu warten, weil vielleicht passiert noch was bei Graham Potter. Das geht in fürchterliche Richtungen und ein bisschen von Brentford gegen Chelsea habe ich auch noch gesehen. Habe heute auch schon mal ganz kurz mit Thorsten Mesch gesprochen, Kollege von Sky Online, der ein großes Stück über Chelsea macht, um halt sozusagen vor dem Bayern-Spiel, da werden jetzt wieder ein paar mehr auf Chelsea blicken und damit es eben nicht diese blöden Eulenkamellen gibt. Ihr wisst schon, mit 13 Leute und geben das Geld aus und so, hat er sich die Mühe gemacht. Das ist sehr gut übrigens, dass er einfach mal nachgefragt hat, ob das alles so stimmt, wie er das aufgeschrieben hat. Und da habe ich auch nochmal gesagt, also was mir jetzt auffällt, ist, die Saison ist noch nicht gut für Chelsea, muss man ehrlich sagen. Erste Hälfte war, zweite Hälfte war besser, mit Cole Palmer auch. Und das ist, glaube ich, auch weiterhin so ein bisschen der Punkt bei denen. Chelsea hat inzwischen die Spitze mit 3, 4 richtig guten Leuten, Leistungsträgern. Und wenn die nicht da sind, dann wird es ziemlich durchschnittlich. Und das ist völlig in Ordnung im Übrigen, dass das noch vergleichsweise unkonstant ist. Es braucht Palmer, es bräuchte James, wenn der endlich mal gesund sein könnte. Es braucht unbedingt, das haben wir auch letztes Jahr schon ein paar Mal gesagt, lieber Colwell mit Passspiel aus der Innenverteidigung raus. Da sind sie einfach ansonsten schwächer aufgestellt. Cucurella fehlt ohne Ende, wenn er nicht dabei ist. Haben jetzt mit zwei Innenverteidigern nach außen gespielt. Ich mag Gittens noch nicht und ich glaube auch überhaupt gar nicht, dass das was wird. Stevo, habe ich mir sagen lassen, spricht man ihn, nicht Estevao. Der sieht wahnsinnig gut aus. Der gefällt mir wieder richtig gut. Ich habe auch das Gefühl, dass D-Lab da übernehmen könnte. Joao Pedro macht's okay. Aber ist noch nicht, ne, ist so lala, wie Chelsea das im Moment macht. Auch das nur kurze erste Einschätzung. Und dann müssen wir natürlich noch einmal ganz kurz bei Newcastle vorbeibiegen, bevor wir dann logischerweise auf das United versus City-Spiel schauen. Weil Nick Woltemade hat getroffen. Ich habe auch da nochmal kurz reingehört, weil ich einfach wissen wollte, wie alles aussieht. Der Plan war wohl nicht, Nick Woltemade direkt schon so früh von Beginn an in diese Rolle zu stecken, sondern eher mit Johan Wissa zu gehen und ihn langsam ranzuführen, weil Wissa aber eine inzwischen leicht spezifizierte Verletzung hat, wird der wohl noch 4 bis 6 Wochen fehlen. Das heißt, Woltemade ist schon direkt mal der Main Man geworden und hat er dann auch gleich getroffen letztlich. Ansonsten war es, naja, würde ich sagen, war wahrscheinlich von Newcastle so streng genommen sowieso das najaste Spiel der ganzen Saison. Die waren nämlich eigentlich gar nicht so schlecht bis dato, finde ich. Und haben genau umgekehrt zur letzten Saison aber die Ergebnisse nicht geholt. Letzte Saison war es genau andersrum, da waren die Spiele meistens 50-50 und eher für den Gegner. Da haben sie die Resultate geholt und haben sich dann festgesetzt, jetzt war es so, der erste Saisonsieg erst, ging so, muss ich sagen. Also war jetzt noch nicht so total überzeugend. Scher war richtig gut, hat super vieles einfach genommen. Murphy war relativ auffällig. Und der Kollege Sandro Tonali ist einfach ganz woanders her im Moment. Es ist Wahnsinn, wie gut der ist. Dafür war Bruno super schwach. Also Newcastle ist so Hit and Miss im Moment. Ist noch nicht so vollständig überzeugend. Bin auch jetzt gespannt, weil die schludern sich jetzt da so in eine englische Woche rein. Spielen ja Champions League gegen Barcelona übrigens zu Hause. Großer Abend natürlich, aber schludern sich, ohne dass sie so richtig ins Laufen gekommen sind, da jetzt mit der Champions League durch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die werden bis Oktober brauchen, bis sie richtig kommen. Elanga spielt noch gar nicht, auch total strange. Der kriegt immer nur so 10 Minuten, ganz komisch, weil ich dachte eigentlich, das hau den sofort mag. Aber ja, das vielleicht nur ganz kurz zu Newcastle. Wie ihr wisst, ist das ja immer unser Ansinnen hier. Jetzt haben wir 4 Spieltage gespielt, dass wir versuchen, möglichst viel immer von einem Team zu sehen, um dann solche Aussagen mal zu treffen. Klingt dann immer ein bisschen banal, wenn man das so in 5, 6 Sätzen zusammenfasst, aber glaubt uns, da steckt viel, viel Arbeit dahinter, dass man das so runterbrechen kann, damit ihr unsere Meinung einigermaßen gestaucht dann habt zu so einem Team, wie jetzt in dem Fall Newcastle, bei dir kurz Arsenal und Nottingham, in dem Fall wir haben schon, glaube ich, kurz über Everton gesprochen, die Aufsteiger schon mal kurz angetextet. Sunderland übrigens auch nicht schlecht, wieder einen Punkt geholt, ne? Also, not bad. Start ist richtig, richtig gut für Sunderland. Und ja, genau, das ist die Idee dahinter. Und Brentford weiterhin, also wenn die so weitermachen, dann nein. Ich finde das Vogelbild, muss ich sagen.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger fuel centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ja, und dann nochmal, also weil ihr das ja gerade gehört habt, oder weil wir es ja gerade schon mal angedeutet haben, also was letzte Woche wieder durch die Gazetten gegeistert ist, weil ja ein gewisser Uli Hoeneß, ich weiß nicht, ob ich das Thema jetzt aufmachen soll, aber über Nick Woltemade nochmal gesprochen hat, also ihr habt es ja bei uns gehört, die 150 Millionen Euro, die 90 Millionen Euro für Woltemade haben mit dem Scheich wenig zu tun, sondern es ist einfach, weil sie Isak verkaufen konnten. Auch da wieder, wenn dann wieder heißt, die Scheichs ist auch Schwachsinn, weil das Geld ja dann eigentlich von einem US-amerikanischen Investment vorkommt. Also insofern ist es, die 150 Millionen Euro kommen ja aus Amerika und nicht aus Saudi-Arabien. Sie wurden weitergereicht, okay, aber es hat damit ja nichts zu tun. Also das ist teilweise, was da vereinfacht wird, ist mir wirklich zu einfach und das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, ein Kumpel hat mir erzählt, dass eine große Zeitung einen Podcast gehabt hat, in dem es halt so quasi geheißen hat, dass die Engländer ja gar keine Nachhaltigkeit haben und so und bla, und dann aber schon erkannt haben, dass ja quasi Woltemade verpflichtet worden ist, bevor Isak verkauft wurde. Im gleichen Podcast wurde aber sich darüber beschwert, dass ja die Bayern nicht nachhaltig arbeiten und dass die quasi ja nicht vorausblicken und dass die ja quasi immer nur reagieren. Also Newcastle hat nicht reagiert, sondern sie haben agiert, sie haben davor etwas gemacht und da ist es dann aber schlecht. Also ich verstehe manchmal die Sichtweise nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, sobald ein, in Anführungszeichen, jetzt sage ich das Wort auch, Scheich einfach nur dabei ist, ja, sobald einfach nur drüber steht, der Besitzer ist ein Scheich, heißt es sofort, alles, was die Vereine machen, ist schlecht. Und das ist einfach Quatsch. Und ich glaube, da seid ihr Gott sei Dank ja, ich möchte die nicht reinwaschen. Nicht, das ist nicht mein Ansinnen. Aber ich gehe einfach darüber, mal drauf zu blicken, differenziert, wer hat was damit zu tun? Wenn ich dir, Uli, 150 Euro in die Hand gebe und du gleich 90 davon ausgibst beim Bäcker, keine Ahnung was, dann hat ja dein Konto damit nichts zu tun. Der Scheich ist aber das Konto. Also ist ja Quatsch. Und man kann auch, das haben wir auch schon mal gesagt, selbst wenn das Konto voll ist, in der Premier League wisst ihr auch mittlerweile, nicht einfach das Konto ausgeben. Sonst wäre Newcastle schon ganz woanders. Financial Fairplay bzw. Sustainability Rule ist die Geschichte. Und das ist genau das Ding. Und das tut mir einfach weh manchmal, wie damit umgegangen wird. Ja, der Besitzer ist ein Scheich. Ja, der Konsens ist, wir mögen Scheichs nicht. Offensichtlich ist das so. Nicht meine Meinung, aber es ist offensichtlich so. Kann alles sein. Alles in Ordnung, alles gut. Aber das heißt ja nicht, dass alles, was in Newcastle gemacht wird, Uli Hoeneß hat ja auch gesagt, das entscheidet ja alles der Scheich. Das stimmt doch nicht. Also der Scheich weiß nicht mal, wer Nick Woltemade ist. Bei allem Respekt, der weiß nicht mal, wer das ist, sondern die haben natürlich ein Transferbudget, die haben sich einen Typen geholt, die wussten, sie kriegen 150, dann haben sie 90 ausgegeben, Punkt, Thema hatten wir schon, aber was daraus gemacht wird, manchmal, das tut mir einfach ein bisschen weh, weil nochmal, ich finde das auch nicht gut, was in Saudi-Arabien passiert, um Gottes Willen, nur das heißt ja nicht, dass ein Verein, der Saudi-Arabien gehört, in Anführungszeichen, das ist sehr, sehr vereinfacht jetzt, ja, dass der alles, was die machen, schlecht ist, das heißt ja nicht, dass plötzlich der St. James' Park die Hölle ist, und Newcastle-Trikots plötzlich von Kindern genäht werden oder sowas. Das ist doch, das heißt es doch nicht. Und das ist mir manchmal ein bisschen zu einfach und das wird mir manchmal einfach so ein bisschen vereinfacht, um die eigene Botschaft nämlich rüberzubringen. Nämlich, wir haben ein paar Probleme und die wälzen wir jetzt einfach da ab. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Oder irgendwie tut es dem einen oder anderen weh, dass die Premier League halt einfach gerade am Vormarsch ist. Aber über Liverpool schimpft keiner zum Beispiel. Die haben auch Geld ausgegeben ohne Ende. Die haben auch Spieler bekommen, die Bayern wollte. Oder Arsenal genauso oder wie auch immer. Da sind dann Amerikaner, da ist es dann nicht so einfach zu sagen, ja, die Amerikaner. Aber es ist ein bisschen komplizierter. Der Hedgefonds, bla, wem gehört der und so weiter und so fort. Und das finde ich einfach manchmal einfach falsch. Das einfach so runterzuhauen und dann natürlich auch 90 Millionen Euro, ja, ist es viel Geld, aber im Endeffekt ist es genau der Nicholas Jackson Deal. Es ist genau den Deal, den ihr sowieso gemacht habt am Ende des Tages und selbst wenn er dann einfach sagt, so quasi, ja, der wird ja dann sowieso bei uns nicht spielen, ja, warum holst du ihn dann überhaupt? Egal, anderes Thema jetzt, ja, aber mir tut einfach dieses grundsätzliche Premier League Bashing, darum geht's mir. Ihr wisst es ganz genau. Wenn Newcastle missbaut, wenn der Scheich missbaut, das haben wir alles schon erklärt hier. Wir haben euch das hier alles erklärt. Was da passiert, Menschenrechte, wie die, warum, weshalb, wer hat wie viel Geld, warum ist es nicht gut, bla bla. Ich habe auch in mehreren Spielen schon Seitenhiebe verteilt, bla 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 bla. Ihr wisst es, wir sind mit Sicherheit nicht so, dass wir irgendwie systemunkritisch sind, ja. Aber es heißt nicht, dass automatisch dann alles, was Newcastle macht, schlecht ist, nur weil der Besitzer aus Saudi-Arabien kommt. Wenn die missbauen, dann werden wir das hier ausbreiten. Ihr kennt uns und da sind wir nicht unbedingt gnädig. Aber dieser Woltemade-Deal, ich finde, das ist auch viel zu viel Geld. Darüber kann man ja diskutieren. Das ist schwachsinnig viel Geld. Das ist er nicht wert. Das, glaube ich, wird er aber auch selbst nicht anders sagen. Weil wie viele Spieler auf der Welt sind 90 Millionen Euro für mich wert? Wenige. Dementsprechend, das ist absolut verrückt, was da gemacht worden ist, aber wir haben die Notlage erklärt, sie haben einen Stürmer verloren, sie mussten schnell und spät noch einen holen, also haben sie das gemacht und so weiter und so fort. Deswegen, ihr kennt, glaube ich, die Geschichte, ihr kennt uns, glaube ich, auch und wir wollten trotzdem das aber einfach nochmal gesagt haben, dass nur, weil eben da Saudi-Arabien drüber steht, nicht alles schlecht ist, was in diesem Verein passiert. Ich mag Trainer XY auch nicht, aber das heißt ja nicht, dass alles, was Trainer XY macht, schlecht ist. Darum geht's. Es gibt so viele Leute, die ich nicht mag und ich sag trotzdem, ja, aber das war gut. Das ist doch, glaube ich, in dieser Zeit
ist es verloren. Ja, gut, dass du es auch da nochmal sagst, haben wir einen neuen Geschäftsführer endlich, Ilz, das haben wir, glaube ich, auch letzte Saison besprochen, musste ja gesundheitsbedingt leider aus dem Amt gehen. Das ist jetzt an denen Geld zu verdienen für Newcastle, damit sie das potenziell befüllte Konto überhaupt nur nutzen können. Und das gehen sie jetzt an, werden wohl auch Ross Wilson, neuen Sportdirektor, demnächst präsentieren. Dann ist auch dieses Machtvakuum da endlich befüllt, das ja ohnehin letztlich, sind wir ehrlich, Eddie Howe ist der mächtigste Mann in dem Verein. Das hat sich im Sommer nochmal klar gemacht. Und ja, genau. Dann sind wir eh schon weit fortgeschritten in der Zeit. Dann würde ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass wir logischerweise auch noch, also, ja, vielleicht verlieren wir noch zwei Worte ganz kurz über Burnley, weil mir die eigentlich ganz gut gefallen. Die haben sich jetzt gegen Liverpool super, super tief reingestellt. Das scheint der neuere Ansatz zu sein. Also der neue ist der alte, wenn ihr so wollt, um es böse zu formulieren. Trotzdem, je mehr ich von Burnley sehe, umso mehr komme ich zur Überzeugung, das wird nicht reichen, weil die individuelle Klasse überhaupt nicht passt. Also das ist viel, viel zu wenig. Das ist eigentlich im Moment nur Jadon Anthony, und auch defensiv haben sie es jetzt wirklich vorbildlich verteidigt, aber das wird nicht reichen. Also die können wir echt abschreiben. Also das ist für mich der klarste aller Absteiger, weil Sunderland, also die Achter von Sunderland sind super, die gefallen mir sehr, sehr gut. Da haben sie sicherlich auch eine junge Truppe, aber eine sehr wehrhafte Truppe. Das ist bei Burnley alles nicht gegeben. Auch wenn, also ich check, worauf sie hinaus wollen mit Florentino und mit Ojukwu. Aber nee, das wird nicht funktionieren. Und das war, also da gab es ja auch wieder Leute, die, weil Liverpool hat dann spät einen Strafstoß bekommt, aber die haben halt mit über 80% Ballbesitz agiert. Und ja, sie tun sich manchmal noch schwer gegen tiefe Defensiven. Und ja, Liverpool hat jetzt alles spät gewonnen, ist mir schon klar. Aber da müssen wir uns keine Sorgen machen, glaube ich, sondern das wird schon funktionieren. Jetzt kommt am Mittwoch dein Isak dazu, das hat ja alles schon so gesagt. Passt schon. Keine Sorge um Liverpool, möchte ich. Und übrigens, weil ich finde das so albern, jetzt hat Steve Nicol sich wieder geäußert über Florian Wirtz. Die können mir alle im Buckel runterrutschen, weil es ist so ein Schwachsinn, im September den Stab zu brechen über einem jungen Mann, der jetzt gerade mal 5 Pflichtspiele für einen Verein absolviert hat. Lass uns mal alle gut sein. Und wenn er mal richtig hinschauen würde, der Kollege, dann hätte er signifikante Verbesserungen festgestellt. Nämlich habe ich auch im Spiel so rausgearbeitet, dass der sehr sauber die Position gehalten hat und damit ganz viel aufmacht. Aber das checken die oft nicht. Vielleicht wollen sie auch nicht checken, keine Ahnung.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ja, wir sagen es immer wieder, dass in der Premier League brauchst du ein Jahr. Das sagt jeder Einzelne. Kai Havertz, jetzt kann man sagen, ich mag Kai Havertz nicht oder wie auch immer. Da sind wir beim selben Punkt wieder. Aber der hat's erlebt. Timo Werner hat das gesagt, alle haben das gesagt. Es ist einfach eine andere Liga, du brauchst Zeit. Und ihr habt ja den Sichtkontakt ja selbst schon. Teilweise zum Beispiel Reinders, der hat in der Serie A ausgeschaut, als könnte er machen, was er will, weil er diese Liga einfach gelesen hat, wie er wollte. Und in der Premier League macht er ein gutes Spiel, aber hat dann im nächsten Spiel wieder 2, 3 Aktionen, wo du dir denkst, wow, warum sieht der den nicht? Und dann siehst du zum Beispiel auch, also da sieht man es einfach mal, dass du diese Zeit einfach brauchst. Du musst selber anlaufen wie verrückt, du musst auch achten, dass du schnell angelaufen wirst wie verrückt. Das ist so und das dauert einfach manchmal, um das einfach anzunehmen und dich dran zu gewöhnen, den Rhythmus zu kapieren in dieser Liga und dann funktioniert's. Aber einfach so reingeschmissen werden und sofort zu funktionieren. Schaut mal zum Beispiel an, Mo Salah hat in seiner ersten Station bei Chelsea gar nicht funktioniert. Jetzt bei Liverpool und die haben es probiert. Bei Gott, die haben es probiert. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Und in der zweiten Situation hat es dann geklappt, aber auch nicht auf Anhieb. Das ist nun mal so. Du brauchst Anlaufzeit und da jetzt irgendwie was zu machen. Also wenn der hat jetzt nicht ausgesehen wie sonst irgendetwas, sondern er war halt einfach Durchschnitt, würde ich jetzt mal sagen. Es war auch, aber auch zum Beispiel gegen Arsenal habe ich Situationen gesehen, da dachte ich mir, wow, Respekt, mit wie viel Tempo schon und so weiter und so fort. Also es ist einfach Schmarrn und die Leute, glaube ich, die sich wirklich hinreißen lassen, dazu zu sagen, nach 5 Spielen, der hat keine Ahnung von der Premier League, weil gerade diese Experten müssten ja wissen, he is not the first one and he won't be the last one. Punkt. Also ich verstehe das einfach nicht, warum die Leute da einfach manchmal das so tun, als hätten sie es ja, nicht tausendmal schon erlebt.
So.
Weil wir haben es alle schon tausendmal
erlebt. Gut, jetzt wird es witzig, weil jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Das Spiel oder der Ausgang, vor allen Dingen nicht so sehr das Spiel, das natürlich alle beschäftigt hat, ist ein sehr deutliches 3-0 am Ende von Manchester City gegen Manchester United. Im Wesentlichen hat sich nichts verändert, wenn ich ehrlich bin, also durch das Spiel. Weil City hat die Schwächen offenbart, die sie offenbart haben. Wir haben gesehen, was Donnarumma bringen kann, was er nicht bringen kann. Haben wir alles gesehen. Wir haben gesehen, was sie vorne in der Lage sind zu leisten. Und wir haben gesehen, was wir immer sehen bei Manchester United, nämlich das immer gleiche System. Es ist so billig und so ausrechenbar, dass ich... also. Und übrigens auch da, ich habe allerhand Takes gelesen von Leuten. Ne? Also es gibt Content-Creator, die behaupten, nein, Amorim ist die Lösung und die Mannschaft sei schuld. Bullshit. Es gibt Leute, die sagen, Amorim ist einzig schuldig und die Mannschaft ist nicht Bullshit. Es ist einfach Bullshit. Wie du gerade gesagt hast, die Leute, die das, es ist grundsätzlich übrigens eine Lebensweisheit, Menschen, die euch vorgaukeln, sie können die Welt in einem Satz erklären, denen sollte man nicht zuhören. Der einzige Satz, der stimmt, ist genau der, den ich euch gerade gesagt habe dazu. Nämlich, dass die Welt nicht in einem Satz zu erklären ist. Und die Welt ist bei Manchester United auch nicht in einem Satz erklärt. Aber, und da bleibe ich dabei, und da habe ich mir inzwischen auch eine abschließende Meinung gebildet dazu, das wird nichts mehr. Ruben Amorim wird irgendwo einen guten Job machen, nicht bei Manchester United, das glaube ich nicht. Das ist so easy für Teams, sich dazu zu verhalten. Und sie kriegen die immer gleichen Gegentore. Und es ist völlig wurscht, wer da was ausfüllt. Das ist so simpel und so easy. Und ich weiß, worauf Amorim hinaus möchte. Er möchte dieses System ideal laufen lassen und dann denkt er, dass es zwar vorhersehbar ist, aber nicht zu verhindern. Aber das wird nicht funktionieren. Weil die Spieler glauben es ihm auch nicht. Es tut mir leid.
Ja, es ist zu verhindern. Und es ist zu verhindern, das ist das große Problem. Und vor allem, du bist momentan in einer Underdog-Rolle, aber du spielst eine, aber du verhältst dich, als wärst du ein Favorit. Und das ist das große Problem. Er denkt nach wie vor, so wie er es bei Sporting ja gemacht hat, so quasi, wir können die Liga dominieren, wir können das machen. Aber du kannst als Manchester United in dieser aktuellen Situation mit dem Personal, das du hast, wenn du den besten Kader der Liga hättest und alle auf dieses System abgestimmt wären, dann könntest du es vielleicht sogar probieren und da könnte es vielleicht sogar funktionieren. Aber du hast es nicht. Du bist eigentlich noch immer in der Aufbauphase, spielst aber Favoritenball. Und das wird nicht funktionieren. Weil jeder einzelne Gegner, selbst ich weiß, wie man Manchester United schlägt. Und schaut euch bitte die Gegentore an. Erling Haaland rennt zweimal alleine von der Mittellinie aufs Tor zu. Wenn das, natürlich darf das nicht passieren, aber wenn das dabei rauskommt, dass du im Endeffekt dein System spielst, dann weißt du, dass was falsch läuft. Du musstest normalerweise Erling Haaland im Fünfer pinnen. Und das kriegen sie einfach nicht hin, sondern er versucht wirklich einfach gegen jeden Gegner das Gleiche und jeder Gegner kapiert es. Und das ist halt das große Problem. Und das wird einfach nicht funktionieren. Und er selber sagt ja schon, natürlich könnte ich mein System ändern, aber wenn ihr das von mir verlangt, dann ist es wahrscheinlich besser, ihr verändert die Trainerposition. Also er sagt ja selber schon so quasi, ich bin stur, ihr könnt mich mal. Weil er aktuell keinen Sinn darin sieht, das System zu verändern. Und dann wird es halt so bleiben. Das wird gegen... Schauen wir uns mal die Gegner an. Das wird vielleicht gegen Sunderland funktionieren, weil sie da wahrscheinlich besser sind, 1-1. Das wird gegen, und so, wir können natürlich 5, 6, 7, 8 Teams finden, gegen die das funktionieren wird. Aber 9 von 10, gegen die wird's nicht funktionieren. Selbst gegen Fulham hat's ja nicht funktioniert. Und das ist halt das große Problem, dass er einfach zu stur ist, da irgendwie was anzupassen, sondern einfach versucht, es ist so wie, Wenn es ein Computerspiel wäre, dann könntest du das machen. Dann kannst du einfach sagen, ich weiß es sowieso, ich bin klüger als der Computer. Ich werde auf jeden Fall mein System durchdrücken und ich werde immer das Gleiche spielen, weil der Computer checkt's nicht und ich bin klüger als der Computer. Dummkopf. So geht er ran an die Spiele. Nur das Ding ist halt, dass der Gegner kein Computer ist, der immer gleich spielt, sondern der sich anpasst und der checkt, du machst es so, dann mache ich mal das. Mal sehen, wie du damit umgehst. Damit ist er schon raus. So kann es einfach nichts werden mit Manchester United. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, so kann es nichts werden mit Manchester Dummköpfe, sondern ich finde es ja selbst traurig, dass er so stur ist und nicht einfach mal fünf 100% anpasst. Aber er hat diese eine Idee, die hat auch funktioniert, die wird auch nochmal, die wird wo irgendwo funktionieren. Ich habe gerade vorher gelesen, Paul Merson, darüber habe ich jetzt mal 3 Sekunden nachgedacht, Paul Merson meinte, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, er wäre der Perfect Fit für Chelsea zum Beispiel, weil die haben die richtigen Außenverteidiger, die haben die Doppel-Sechs, die sie besetzen können, das würde vielleicht sogar funktionieren. Kann sein, er wird auf jeden Fall, ich habe zum Beispiel auch wieder gelesen, dass Benfica ihn eigentlich unbedingt möchte, also die wollen ihm quasi den Exit erleichtern. Bei so einem Team, dass das beste Team der Liga ist, die kann er so trimmen, dass es funktioniert. Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Aber ich glaube nicht, dass er mit diesem Team das dafür, also zum Beispiel, ein Oliver Glasner ist jemand, der hat mit Sicherheit, ich traue dem zu, dass der Plan B hätte und einen entwickeln könnte, wenn er bei Liverpool wäre. Aber jetzt machen wir es mal so. Er ist ein Underdog-Trainer. Einer der besten Underdog-Trainer der Welt. Der hat es perfektioniert, gegen den Ball zu arbeiten, der hat es perfektioniert, mit wenigen Aktionen sehr, 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 sehr effizient zu sein. Der würde wahrscheinlich mit dem aktuellen System bei Liverpool Probleme bekommen. Ich traue es ihm zu, dass er einen Plan B entwickelt. Aber wenn er das System 1:1 so umsetzen würde, würde er bei Liverpool ein Problem bekommen. Weil natürlich auch selbst allein schon der Optiktest so wäre, so quasi, ey, wieso stellen sich die nur hinten rein? Das gibt's ja nicht. Wieso gehen die nur gegen den Ball und versuchen auszulösen? Von Liverpool wird mehr erwartet. Das heißt, du bist ja immer da, wo du gerade bist. An dem wirst du gemessen. Und dieses System würde mit Sicherheit irgendwo bei einem großen Verein, der Beste im Land ist, es würde funktionieren ohne Ende. Die würden laufen, die würden arbeiten, die würden bla 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 bla. Alles klar. Aber bei einem Team mit dem Status, den United hat, funktioniert es einfach nicht. Und ich glaube, das ist das Problem, dass er da einfach nicht bereit ist, anzupassen und zu sagen, ich gehe einer anderen Idee nach. Einfach vielleicht Sturheit, vielleicht auch, weil er dann eingestehen müsste, er hätte verloren, er hätte und so weiter. Kann ich alles nachvollziehen. Nur, ihr seht es ja, schaut es euch an. Also, die haben jetzt gegen Arsenal gespielt, die haben gegen City gespielt, die 2 Spiele kannst du verlieren. Nur, trotzdem, ihr wisst ja, genau, aber warum? Weil halt Arsenal mitgespielt hat und weil sie dagegen gehen konnten und weil es nicht auch zu Hause war. Aber trotzdem, da waren sie richtig gut, ja, muss man echt sagen. Nur trotzdem, ihr seht es ja, es sind jetzt 4 Spiele, 2 Niederlagen. Ich finde es noch nicht mal so wild. Nur es kommen jetzt Brentford und Sunderland. Ich sehe jetzt auch nicht, dass sie die aus dem Stadion bolzen, sondern ich kann beide Spiele sehen, dass die unentschieden spielen. Und zwar easy money. Und dann zieht sich halt, und das ist das große Problem, auf das ich hinaus wollte, dann zieht sich halt dieser Sack immer mehr zu. Weil halt einfach jetzt schon alle drauf warten, jetzt schon Kritik. Und ihr wisst ja, wie es ist. Der bräuchte jetzt einfach mal eine Serie von 5-6 Spielen, die sie gewinnen. Und das sehe ich nicht, weil es dafür zu oft zu ausrechenbar ist oder eigentlich immer zu ausrechenbar ist und die Gegner es sehr, sehr oft auch dann ausrechnen und uns hinbekommen, sich zumindest auf dem Unentschieden zu halten. Vielleicht gewinnen sie auch mal, ist in Ordnung, aber er bräuchte einfach mal 5 Siege, damit alle mal die Klappe halten.
Nee, ich glaube auch, das ist,
wenn er nichts anpasst, wird nicht passieren. Ich glaube aber nicht, dass er es anpasst.
Für ihn selbst. Und das geht mir auf den Sack, weil es geht hier nicht. Er behauptet immer, alle müssen sich Manchester United unterordnen, aber was macht er denn? Sich selbst über den Club stellen und seine eigene Idee über den Club stellen, die offensichtlich nicht funktioniert. Also wir reden jetzt nicht mehr von 2 Wochen, wir reden nicht von 2 Monaten, auch nicht von 6 Monaten, sondern wir reden jetzt von einem geschlagenen Jahr am Ende. Und ich habe nichts gesehen. Es tut mir total leid, als würde das funktionieren. Und es gibt ja...
Vor allem, du musst dich ja nicht United unterordnen, du musst dich seiner Idee unterordnen. Und seine Idee funktioniert offensichtlich nicht, also ist es ja eigentlich schon, also wenn es jetzt zum Beispiel bei City nicht läuft, dann würden ja alle sagen, hey, das ist Pep Guardiola, warum ordnest du dich dem nicht unter? Aber Ruben Amorim hat weniger Spiele gewonnen
als
Gary Neville bei Valencia. Also worüber kann, reden wir?
Vielleicht gibt er ja nur nach außen hin, um Zeit zu gewinnen, um die Mannschaft freizuräumen. Deshalb gibt er nach außen den Sturkopf. Aber wir wissen ja, dass er intern noch viel sturer ist. Von daher, ich sag's wie es ist. Ich halte das inzwischen für Zeitverschwendung. Ich finde es sehr löblich, dass man mit ihm weitermachen möchte, dass man ihm gerne alle Chancen einräumt. Ich habe aber auch ein wenig das Gefühl, dass es darum geht, also erstens ist es eine finanzielle Frage und zweitens, logischerweise brauchst du Plan B. Also jetzt sind ja heute low-key Gerüchte aufgekommen, dass Andy Nirola übernimmt. Also wenn ich denen eines raten dürfte, dann würde ich sagen, ja, mach das, weil ich würde tippen, dass da sind ja Umschaltmomente drin in der Truppe, die würde wahrscheinlich ihre Rolle rausholen. Dann würde ich wahrscheinlich Barcelona anrufen und fragen, ob das mit Rashford rückgängig zu machen ist, weil das wäre dann ziemlich sicher kein schlechter Fit. Das könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass der beides auf einmal hinbekommt. Wissen wir aber logischerweise auch nicht, wie es bei ihm dann läuft. Weil er natürlich bislang auch nur Underdogs gecoacht hat an Orten, wo es jetzt nicht mit Verlaub, ne, sozusagen gegen Ray United. Aber ich habe auch nicht die Lösung, will ich gar nicht sagen. Was ich inzwischen einfach, glaube ich, nur weiß, ist, und das ist jetzt, hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, hat sich nichts geändert. Aber Ruben Amorim, da bin ich raus inzwischen.
Ja, also wenn du, das ist ja immer das Ding, wenn du eine Idee hast und immer die gleiche Idee pro Spiel, in jedem Spiel die gleiche Idee hast, dann musst du halt individuell besser sein als der Gegner. Dann kriegst du es durch. Aber wenn du das nicht bist, und das ist United bei Gott leider einfach nicht, dann wird es schwierig. Das ist bei allem so. Es ist egal wo. Es ist auch übrigens bei Apple so oder so. Ja, es ist wurscht wo, egal wo was du bist. Wenn du nichts anpasst und nicht darauf reagierst, was der Markt möchte, sondern einfach sagst, ich bin der Markt, dann musst du der Beste sein. Dann musst du Apple sein. Und das ist Manchester United einfach aktuell nicht. Wenn du Apple bist, kannst du bauen, was du möchtest. Die Leute kaufen es dir sowieso ab, weil du einfach die Nummer 1 auf dem Markt bist. Aber auch das ist nicht God given. Irgendwann wird es mal jemanden geben, der macht es noch besser vielleicht. Das ist halt einfach das große Problem, dass ich da sehe, dass er einfach ein Mittelklasse-Produkt momentan hat. United die sind ja schon besser als letzte Saison, also in Ordnung, gehen auch in die richtige Richtung. Aber sie sind halt nicht das beste Team, sondern vielleicht das 8-beste Team der Liga. Keine Ahnung, 9-beste, 10-beste, 7-beste, ist egal wo. Aber sie sind nicht das beste Team der Liga. Aber er spielt so, als hätte er es. Und das ist das große Problem. Und das, wenn er nicht ändert, wird ja ein Problem bleiben.
So, und so will ich das auch sehen. To be continued, ziemlich sicher. Vielleicht, also ich habe irgendwie noch nicht das Gefühl, dass da was passieren wird. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch noch gewartet, um dann im Zweifel mit einer Sonder...
Nein, aber die Meldung, genau. Ruben Amorim wird bei Manchester United
oder vielleicht auch eine Art Rücktritt. Ne?
Ob du das jetzt diese Saison brauchst oder nächste Saison oder ob du es jetzt im Winter brauchst oder ob du es im Februar brauchst. Ja, genau. Aber also, dass er Ruben Amorim verlässt Manchester United, die Meldung kannst du vorbereiten. Also der wird mit Sicherheit das Vertragsende nie mehr erleben. Also da bin ich mir fast sicher.
Zumindest wird er so weiter. War jetzt wieder eine etwas vollere Woche. So ist das wahrscheinlich auch am Anfang. Wir versuchen, möglichst schnell alles zu sehen. Und am Wochenende geht es ja schon wieder weiter mit den nächsten Premier League-Spielen. Das heißt, wird nicht langweilig, Podcast, sag ich mal.
Never. Und auch übrigens eine Sache noch, weil es auch wichtig ist oder vielleicht was euch interessiert. EFL Cup steht auch an nächste Woche. Ich habe Port Vale gegen Arsenal. Also auch das ist zum Beispiel etwas, was ihr auf dem Schirm haben dürft bei Sky. EFL Cup, Championship und so weiter und so fort. Also es ist da eine Menge los. Ich wollte es bloß nochmal gesagt haben, weil ich jetzt gerade zufälligerweise lese. Das wird nochmal richtig spannend, glaube ich.
Machen wir Schluss für diese Woche. Abgeht. Habt viel Spaß bei der Champions League, bei der Premier League, beim EFL Cup. Und natürlich mit dem Podcast logischerweise. Liked, wo immer es geht. Echt jeder Daumen hilft. Auch im Podcatcher kann man einzelnen Folgen nochmal Daumen geben und so weiter. Das hilft uns einfach nur, damit auch anderen Leuten der Podcast angezeigt wird, wenn sie sich grob für englischen Fußball interessieren und, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen andere Podcasts mal gehört haben und sich denken, na, vielleicht probiere ich nochmal was anderes aus. Dann lass es uns so tun.
Genau, und das habe ich auch immer gesagt, das macht ihr aber eh schon fleißig, wenn ihr Spiele von uns hört zum Beispiel oder seht, gerne eine Story machen, wir teilen das immer gerne, gerne auch, wenn ihr einen Podcast hört, eine Story machen, wir teilen das immer gerne auch, ich habe es letztens wieder gesehen, wenn ihr im Stadion seid, wenn irgendwie irgendwas ist, wir versuchen es immer zu teilen, also in diesem Sinne, wir bleiben eine Community und versuchen da auch ein bisschen fleißiger zu sein, wir versuchen es eh schon wieder euch zu antworten, haben wir eh schon wieder mehr und mehr gemacht, es war jetzt einfach sehr, sehr viel los. Genau, das wollte ich noch unbedingt noch gesagt haben. Dann beenden wir diese Folge und ja, ich sag wieder das obligatorische Cheers und wünsche euch eine wunderschöne Woche.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.